ist Donnerstag, der 21. April, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin nach der Sommerpause bei Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Wir schauen in dieser Stunde in die Deutsche Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe und natürlich hilft mir auch heute Chefredakteur Uwe Scheele beim Blick auf das Themenangebot in der aktuellen Edition. Live zu Gast im Studio sind heute Hans-Jörg und Elisabeth Mack. Sie haben 2016 die Leitung von Casa Esperanza Marbella übernommen. Was deutschsprachige Menschen von der gemeinnützigen Initiative erwarten können, was die Max vorher gemacht haben und wie das Schicksal sie zusammengeführt hat, werden wir in dieser Stunde erfahren. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt, am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster.
Ich will dich nicht zurück, hast wie ich noch dran glaub, dass da noch etwas ist, was du noch nicht versaut hast mit jeder letzten Mail, die du mir schickst. Weiß ich einmal mehr, dass du's nicht bist. Steig in die falsche Bahn ein. Intuition sagt dich vorheim. Doch mein Zuhause bist nicht mehr du. Von heute auf morgen kalter Entzug. Naiv oder nur blind. Keiner von uns weiß, wer du bist. Drehst dir die Wahrheit, wie sie dir passt. Denn so hat's bisher ja immer geklappt. Sag, wann willst du nur verstehen, dass man nicht nur für sich selber lebt. Ich will dich nicht zurück, als wie ich noch dran glaub. Dass da noch etwas ist, was du noch nicht versaut hast. Mit jeder letzten Mail, die du mir schickst. Hier nicht aus, denn ich bin nicht die Hilfe, die du gerade brauchst. Mit jeder letzten Mail, die du mir schickst, weiß ich einmal mehr, dass du's nicht bist. Egal wie sehr es wehtut, ich find zu mir zurück und du suchst noch wen, der dich repariert. Ja, als ob das beim siebten Mal funktioniert. Ich will dich nicht zurück, hast wie ich noch dran glaub, dass da noch etwas ist, was du noch nicht versaut hast. Mit jeder letzten Mail, die du mir schickst, weiß ich einmal mehr, dass du's nicht bist. Scherben bringen Glück, doch das reicht hier nicht aus, denn ich bin nicht die Hilfe, die du gerade brauchst. Mit jeder letzten Mail, die du mir schickst. Ohne dich und ich steh wieder da. Wenn ich ganz weiß, so was mit dir passiert, mir nicht nochmal. Hab die Zeichen tätowiert, erkenne die Gefahr, die du für mich warst. Ich will dich nicht zurück, hass wie ich noch dran glaub, dass da noch etwas ist, was du noch nicht versaut hast. Mit jeder letzten Mail, die du mir schickst.
Esther Graf, letzte Mail. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Es hat sich wieder einiges getan in der letzten Woche, wie man heute auch wieder in der Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe nachlesen kann. Und Chefredakteur Uwe Scheele ist bereit am Telefon, um mit uns über das Leseangebot zu sprechen. Hallo und einen schönen guten Tag, Uwe.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Trotz Versprecher, ne?
Ja, genau. Ja.
Uwe, ein kurzer Blick zurück auf Ostern. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie plötzlich überall Zufriedenheit in der Tourismusbranche. Die Generalprobe für den Sommer ist geglückt, oder?
Ja, kann man so sagen. Es war ja einiges los, nicht nur in Malaga, hier in der Provinzhauptstadt, sondern auch in Marbella, in Vélez Málaga, in Estepona, überall sind natürlich viele Touristen gekommen und in diesem Jahr auch wieder viele internationale Touristen, was auch besonders die Tourismusbranche gefreut hat natürlich. Und ja, einerseits war natürlich der große Anziehungspunkt, kann man sagen, die Osterprozessionen, die die ganze Woche über begangen wurden. Aber dann natürlich auch das gute Wetter, kann man sagen. Denn zum Wochenende hin, also ab Donnerstag wurde es ja sehr gut, dann Freitag und zum Wochenende hin immer besser, sodass dann auch Strandwetter war. Und ja, wirklich auch viele Leute so auch auf unserem Titelfoto zu sehen.
Sonntag, Marbella, 29 Grad, ne? Also wie im Hochsommer. Ne? Also
heute auch, ja, 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 ja. Aber es war auch am Wochenende. Wie gesagt, am Wochenende war es noch ein bisschen heißer. Da haben wir ja einen neuen Hitzerekord oder Temperaturrekord.
Hitzerekord. In Marbella, glaube ich, sogar über 30 Grad, ne? Oder?
Ja. Übertroffen, genau. Und in Malaga am Flughafen wurden 33,1 Grad gemessen. Damit war das die höchste Apriltemperatur seit über 20 Jahren. Also vor 20 Jahren war es schon mal so heiß, aber 0,1 Grad wärmer dann letztes Wochenende. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es war, wie du schon angedeutet hast, sehr erfolgreich für die Tourismusbranche, die sehr zufrieden auf die Woche zurückblickt. Besonders die Strandrestaurantbetreiber waren geradezu enthusiastisch. Denn da lief das Geschäft wirklich sehr, sehr gut. Es sind natürlich durch das schöne Wetter viele Leute in die Strandrestaurants, an die Strände gekommen. Hotels waren auch haben sehr positive Rückmeldungen gegeben, der Hotelierverband. Allerdings sagte man da, es ist noch ein bisschen weniger als vor der Pandemie, aber die Tendenz ist auf jeden Fall gut und war auf jeden Fall gut und der andalusische Tourismusminister war eigentlich auch am Jubilieren und sprach davon, dass ganz Andalusien fast ausgebucht gewesen sei. Mhm. Also die Generalprobe ist auf jeden Fall geglückt und man hofft, dass man das jetzt so weiter machen kann. Und es deutet ja auch alles darauf hin, es hat einen, der Strandbetreiber, Sprecher oder Präsident, hat es auch nochmal angedeutet, dass Spanien ja mal wieder auch in gewisser Weise ein Nutznießer ist von der aktuellen, wirklich brisanten politischen Lage in Europa, besonders in Osteuropa, weil Spanien eben sehr weit weg ist von dem Krisenherd Ukraine und beziehungsweise dem Krieg in der Ukraine. Und das könnte dazu führen, dass dann die Leute auch verstärkt, und das ist wohl auch schon festzustellen, verstärkt auf Spanien buchen und weniger zum Beispiel für die Türkei buchen.
Mhm. Uwe, lass uns an dieser Stelle mal kurz meine beiden Studiogäste begrüßen, Hans-Jörg und Elisabeth Mack von Casa Esperanza. Ostern ist ja auch immer für christliche Menschen eine sehr emotionale Zeit, ne? Wie haben Sie die Osterzeit verbracht?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Zunächst mal guten Abend. Und ja, wir freuen uns, dass wir hier auch etwas weitergeben können von Casa Esperanza. Und wie Sie gefragt haben, die Osterzeit. Wir hatten natürlich einen speziellen Gottesdienst, Auferstehungsgottesdienst und ja, mit einigen Leuten bei uns zusammen, dass wir das so feiern konnten.
Ja, und ja. Frau Mack, konnten Sie ein bisschen das schöne Wetter genießen auch in den Tagen, oder?
Ja, auch ein bisschen.
Okay, wunderbar. Uwe, Entwarnung gibt es auch, was die Wasserversorgung anbelangt, zumindest an der westlichen Costa del Sol. Ne? Die Stauseen sind ja gut gefüllt und vor allem La Concepción hier bei Marbella bereitet jetzt kein Kopfzerbrechen mehr erstmal.
Genau, La Concepción ist ja fast hundertprozentig gefüllt schon wieder. Aber auch die Stauseen rund oder hinter der Provinzhauptstadt Malaga sind sehr gut gefüllt. Und da hat man also jetzt keine Probleme mehr und die bevorstehende Dürre, die ist nun mal zum Glück nochmal abgewendet worden. Allerdings ist die Situation nicht gleich in der Provinz, in der ganzen Provinz Malaga. Es ist immer noch schwierig im Osten, in Axarquía, wo der Viñuela-Stausee immer noch nur zu 16,8% gefüllt ist, also sehr, sehr am Minimum praktisch sich bewegt. Und da wird ja auch sehr viel Wasser gebraucht für die Landwirtschaft zum Beispiel, aber auch für den Tourismus. Und da gibt es jetzt Überleitungen, auch, du sagtest schon, La Concepción ist randvoll. Von da gibt es Überleitungen nach Malaga und dann weiter in den Viñuela-Stausee. Also da hat man zumindest einiges getan in den letzten Jahren und daraus gelernt, aus diesen ja, Dürreperioden, die immer mal wieder die Costa del Sol treffen. Und so dass man da also ein bisschen aushelfen kann mit dem kostbaren Wasser, auch für den Osten
der genau. Provinz. Und zur Vorsorge steht jetzt auch noch der Ausbau der Meerwasserentsalzungsanlage auf dem Plan, der ja auch fast unmittelbar in der Nähe des Stausees ist. Ne? Und es wird dann jetzt dieser Bau der Anlage in Mijas, der ist jetzt erstmal, den will man jetzt doch nicht in Angriff nehmen.
Genau, es wird so argumentiert, und ich denke mal, das ist eigentlich auch ganz vernünftig, eine neue Anlage jetzt in Michras zu bauen, wie es geplant war. Das braucht erstmal viel Zeit, ein langes Genehmigungsverfahren, und es müssen alle Rohre da verlegt werden und so weiter. Also ein enormer Aufwand eigentlich betrieben werden, während die Anlage in Marbella, die ja schon seit ungefähr 20 Jahren besteht, einfach nur ausgebaut werden müsste. Die Leitungen bestehen da schon. Es muss auch da natürlich überholt werden, denn so eine Anlage kommt dann irgendwann auch in die Jahre, und da müssen vielleicht diese Turbinen, diese Osmose-Turbinen erneuert werden oder zumindest renoviert werden. Aber auf jeden Fall diese Anlage, die ja die ganze Zeit lief, als gewisserweise als
immer
eine
so ein
Art
bisschen
Versicherung,
nebenher, ne? Genau.
Als eine Art Versicherung, aber ja, manchmal auch richtig auf Hochtouren. Das letzte Mal, die letzte große Dürre war 2008, wenn ich richtig erinnere, 2008 eher. Und da war sie 100%ig in Betrieb. Und ja, es ist, wie gesagt, eine Versicherung gegen mögliche Dürren. Ist natürlich eine teure Angelegenheit, sind mit Strom betrieben. Auch da muss man drüber nachdenken, vielleicht auf erneuerbare Energien zurückzugreifen und da den eigenen Strom zu produzieren. Aber auf jeden Fall eine vernünftige Sache, denke ich mal, das da zu konzentrieren. Obwohl man dann natürlich die Überleitungen in den Osten besonders auch schaffen muss. Mhm. Auch da wurde ja schon gefordert, eine Entsalzungsanlage zu bauen.
Genau, also auf dem Trockenen werden wir vorerst nicht sitzen. Gute Nachrichten, Uwe, gibt es, was die Gesundheitsversorgung in Marbella anbelangt. Das Centro de Salud im Stadtteil San Pedro Alcántara ist jetzt am Montag endlich eröffnet worden, das Neue. Ne? Und sogar Andalusiens Ministerpräsident Juanma Moreno war bei dem Termin dabei.
Ja, Juanma Moreno, prominenter Besuch bei der Eröffnung. Er tingelt ja im Moment, kann man so sagen, durchs Land. Im Vorwahlkampf kann man praktisch auch sagen, denn es stehen Neuwahlen hier in Andalusien an. Es ist zwar noch kein Termin genannt worden, aber der Termin wird wahrscheinlich vorgezogen werden und wahrscheinlich auch noch vor dem Sommer, möglicherweise im Juni sein. Und da macht es sich natürlich gut für den Ministerpräsidenten, bei solchen wichtigen Einrichtungen wie im neuen Gesundheitszentrum dann auch vor Ort zu sein.
Genau, und da fragen wir doch mal meine Gäste, ne? Elisabeth und Hans-Jörg Max. Sie sind ja eigentlich, es ist eigentlich Ihr Gesundheitszentrum, ne? In San Pedro. Ne? Sie wohnen ja in Nueva Andalucía. Was sagen Sie dazu, dass es da jetzt ein bisschen größeres Angebot an Ärzten gibt und Krankenleistungen?
Ja, ich hoffe, dass es besser werden wird durch dieses neue Zentrum. Also ich habe mich gefreut, als ich es gelesen habe.
Okay, haben Sie das alte AMO in Anspruch genommen?
Ja,
oder?
Ja, öfters.
Okay, aber war schon eine Zeit, dass da mal ein bisschen was vergrößert wird, oder?
Auf jeden Fall. Ich denke, das war unbedingt nötig. Also ich würde sagen, das Alte war total überfüllt und nach der Corona-Zeit sowieso mit Abstand und alles. Also das war nötig und wir freuen uns natürlich, dass jetzt das Große zur Verfügung steht.
Uwe, ich glaube, der Platz hat sich ja auch um einiges vergrößert, ne, in dem Gesundheitszentrum. Ne, weiß ich nicht, verdreifacht oder vervierfacht oder sowas. Ne?
Genau, also, das Gesundheitszentrum ist insgesamt 5000 Quadratmeter groß und es ist ja auch einiges an Geld investiert worden, 5 Millionen Euro. Und genau, es ist deutlich erhöht worden, die Kapazität, die Zahl der Pflegekräfte, der medizinischen Kräfte vielmehr, also auch der Ärzte, der Mediziner, der Krankenpfleger, all das ist deutlich teilweise mehr als verdoppelt worden, so dass man da also von einer deutlichen Verbesserung des Gesundheitsangebots oder des Versorgungsangebots für die Bevölkerung sprechen kann.
Uwe, zur Gesundheit gehört auch gesunde Luft, ne? Und die will man jetzt in Marbella ganz genau messen. Warum das denn?
Ja, es ist eine europäische Norm, beziehungsweise eine Anforderung aus Brüssel, der man nachkommt, da einfach auch festzustellen, wie ist die Luft tatsächlich in Marbella, obwohl von den städtischen Verantwortlichen gesagt wird, die Luft ist gut. Ich denke mal, sie ist auch weitgehend sehr gut, denn es gibt ja keine Industrie da, es gibt auch nicht so viel Verkehr in Marbella und es weht vor allem häufig ein frisches Lüftchen, was ja auch dann schlechte Luft rausbläst, kann man sagen. Nichtsdestotrotz wird es genau nachgemessen jetzt und Marbella will auch seinen Teil dazu beitragen, dass es noch besser wird. Mit haben sie jetzt ja schon gemacht, kann man sagen, durch die Nutzung, die kostenlose Nutzung von Stadtbussen.
Für gemeldete Einwohner.
Gemeldete Einwohner, genau. Das hat natürlich auch schon dazu geführt, dass viel weniger mit dem privaten Pkw gefahren wird. Durch die Förderung von Elektroautos, auch Elektrobusse werden eingesetzt. Das alles ist natürlich wichtig und da arbeitet man daran, dass die Luft noch besser wird in Marbella.
Wunderbar. Uwe, zum guten Schluss noch die Info zur Maskenpflicht. Das ist auch alles bei euch, alle wichtigen Informationen dazu bei euch im Blatt, ne? Die es ja seit gestern auch in Innenräumen nicht mehr gibt, wobei es da ja immer noch ein paar Ausnahmen gibt, oder?
Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind schnell zusammengefasst. Also im Prinzip besteht keine Maskenpflicht mehr in Spanien, außer in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu gehören auch Taxis, dazu gehören auch Flugzeuge, aber nicht der Flughafen zum Beispiel. In Gesundheitseinrichtungen, also zum Beispiel Gesundheitszentren, über die wir gerade sprachen, Krankenhäuser, und in alten Einrichtungen, also Altenheimen hauptsächlich. Da besteht weiterhin die Maskenpflicht. Alle anderen...
Und ich glaube sogar in Apotheken auch noch, ne?
Also in Apotheken, genau. Ich war nämlich
heute Morgen
in
einer und da haben die da gesagt, nee, sie müssen die Maske noch aufziehen.
Genau. In Apotheken besteht auch noch Maskenpflicht. Zählt zu den Gesundheitseinrichtungen von daher auch dort, aber ansonsten in Kinos, Theater, Fitnesscenter, in Geschäften, Einkaufszentren, all da und in Restaurants und Kneipen natürlich. Überall dort besteht keine Maskenpflicht mehr. Aber man muss sagen, viele Leute tragen noch eine Maske, zumindest beim Einkaufen oder in Innenräumen. Es ist zur Gewohnheit geworden. Manche Leute, ältere Leute, besonders auch auf der Straße sogar. Wird unterschiedlich gehandhabt.
Ist ja auch ganz gut, ein bisschen auf die Eigenverantwortung zu setzen, ne? Und dass jeder einfach das machen
ganz
soll,
genau.
Was er möchte, ne,
und wie er sich sicher fühlt. Das bedeutet ja auch jetzt nicht, dass die Maske verboten ist, die Gesichtsmaske, um das mal so ganz klar zu sein.
Genau.
Zu sagen, man kann ja weiterhin eine Maske aufsetzen, wenn man zum Einkaufen geht oder...
Wer sich damit sicherer fühlt, soll sie bitte gerne weiterhin aufsetzen.
Ne?
Genau. Uwe, also wieder ein ganz buntes Themenpaket bei euch in Suhrdeutsche Ausgabe. Ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch und ich denke, nächste Woche sprechen wir wieder miteinander.
Ja, ich danke auch. Bis dahin.
Tschüss und bis bald. Uwe Scheele, Chefredakteur von Suhrdeutsche Ausgabe.
Die Zeit ist jetzt, wir wollen aufs Ganze gehen. Niemand kann uns den Moment hier nehmen. Sag mir, wirst du an meiner Seite stehen? Lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Vielleicht ist das hier unsere letzte Chance. Wer weiß, ob sowas jemals wiederkommt. Spürst du es auch, diese Energie? Unsere Herzen schlagen denselben Beat. Jetzt oder nie. Morgen kann alles vorbei sein. Jetzt oder nie, das hier wird unsere Zeit sein. Oh, jetzt oder nie, morgen kann alles vorbei sein. Oh, jetzt oder nie, kein Weg soll für uns zu weit sein. Denn heute werden Träume wahr, wir sind unserem Glück so nah. Jetzt oder Zweifel mehr erlaubt. Ich hab immer schon an uns geglaubt. Unsere Kräfte waren fast aufgebraucht. Jetzt verlieren wir uns im Freudenrausch. Das Schicksal liegt in unserer Hand. Diese Spannung raubt mir den Verstand. Heute müssen wir es ganz riskieren. Egal was wir dabei verlieren. Jetzt oder nie. Ich glaub an uns, denn nur zusammen kommen wir an. Jetzt oder nie, morgen kann alles vorbei sein. Jetzt oder nie, das hier wird unsere Zeit sein. Oh, jetzt!
Helene Fischer, jetzt oder nie. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Casa Esperanza, Hoffnung fürs Leben, heißt das Projekt der Hans-Joachim Seltzer Stiftung, das meine beiden heutigen Studiogäste seit Juli 2016 leiten. Ein Treffpunkt für Deutschsprachige aus Marbella und Umgebung, der mit Vorträgen, Gesprächskreisen und Gottesdiensten den Glauben an Jesus Christus anhand der Bibel erklären und leben will. Nochmals hallo und herzlich willkommen, Hans-Jörg und Elisabeth Mack.
Mhm. Vielen Dank.
Kirchliche Präsenz aus Deutschland gibt es ja an der Costa del Sol seit vielen Jahren, ne, mit den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Marbella und Torrox. Und irgendwann war Casa Esperanza da. Warum kommen Menschen zu Ihnen oder anders gefragt, was ist Ihre Zielgruppe?
Also wir versuchen eben, Deutschsprachige hier an der Küste zu erreichen. Das heißt, erreichen mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft von Jesus Christus. Und da kommen eben auch Fragen auf, zum Beispiel, was ist der Sinn meines Lebens oder was hat Glaube in meinem Leben zu tun? Und von daher versuchen wir eben zunächst mit Menschen in Kontakt zu kommen und in erster Linie eigentlich die Liebe Gottes weiterzugeben. Mhm. Also in besonderer Weise eben zu Menschen, die jetzt, ich würde sagen, auf normal kirchlichem, auf kirchlicher Weise nicht so leicht erreicht werden. Und wir sehen da einfach, dass wir Freundschaften geschlossen haben in diesen Jahren, wo wir jetzt hier sind. Mhm. Und ja, wir freuen uns, dass wirklich tiefe Beziehungen entstanden sind.
Wie ist die Idee zu Casa Esperanza entstanden und warum wurde Marbella als Standort gewählt?
Also das ist ja eine Stiftung, die Hans-Joachim Seltzer Stiftung, die Hans-Joachim Seltzer mit seiner Familie eben angefangen hat. Und sie wohnen selber hier in Marbella, also haben hier ja ein Domizil für den Sommer oder für Ferien hauptsächlich. Ja. Und dann war es ihm ein Anliegen als gläubiger Christ, dass andere Menschen eben auch von Jesus erfahren und eine Lebensveränderung
hier erleben was für können. Deutschsprachige zu machen, ne? Genau. Mhm. Es gibt ja ein Gemeindehaus, ne, in Nueva Andalusia, ne, genau gesagt in der Urbanisation Atalaya de Rio Verde, ne, in dem Sie auch wohnen, Sie beide.
Ja, genau.
Ne? Und, und da finden dann auch regelmäßig die Gesprächskreise statt, ne, die während der Corona-Pandemie wahrscheinlich viele Monate auch über Zoom dann organisiert worden sind.
Ja, Frau Mack. Also wir haben uns dann schnell reinfinden müssen in diese neue Technik. Mhm. Wir haben dann ja, mit Hilfe von vor allem von unseren Kindern, die uns dann geholfen haben,
wie okay. man reinkommt. Haben wir die verschiedenen Systeme dann Ihnen näher gebracht, ja, ja. Ne, oder? Okay.
Und jetzt im Moment gehen wir noch zweigleisig. Also wir haben wieder Präsenzgesprächskreise, aber auch die jetzt schon in Deutschland sind oder in dem Abend nicht kommen können, die können sich auch über Zoom einschalten.
Okay, also gibt es noch ein paar, die ein bisschen vorsichtig sind, ne, und vielleicht noch nicht so ganz irgendwie in geschlossenen Räumen sich treffen wollen mit anderen, oder?
Ja, zum Teil auch. Und einfach auch, weil es einfach von der Situation her in dem Moment nicht möglich ist.
Mhm, okay. Um welche Themen geht es in einem Gesprächskreis? Ne? Machen Sie da Vorschläge oder geben Sie ein Thema vor? Oder gibt es auch Gäste, die sagen, heute möchte ich aber über das oder über jenes reden? Herr Mack.
Ja, also ich denke, beides ist möglich. Ich gebe grundsätzlich ein Thema vor. Mhm. Zum Beispiel im letzten Dienstag hatten wir, was macht eine Person glaubwürdig? Mhm. Darüber zu reden, zunächst Austausch unter allen Teilnehmern mit ganz verschiedenen Weltanschauungen.
Wobei Ideen. Glaubwürdig hat ja nichts mit Glauben zu tun eigentlich, ne, oder?
Ja, zunächst ja, mal
oder?
Nicht. Ja, aber trotzdem, weil am Schluss ging es dann praktisch, wir hatten ja die Osterzeit und dann ist natürlich Jesus Christus im Mittelpunkt und was macht ihn glaubwürdig? Zunächst, was macht eine Person glaubwürdig und können wir ihm glauben, können wir ihm vertrauen, können wir ihm unser Leben anvertrauen?
Okay.
Mhm. Und deshalb über Themen oder so etwas oder ähnliche. Ich meine, wir hatten auch, wie fühlen Sie sich zum Beispiel so mit dem neuen nahen Krieg in der Ukraine, was hat das für unser persönliches Leben für einen Einfluss? Mhm. Und dann eben Austausch über ein aktuelles Thema und dann schauen wir, gibt es in der Bibel ähnliche Parallelen und was können wir daraus lernen? Oder welche Hilfe können wir von Gott und von seinem Wort erfahren?
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Es gibt da bestimmt viele oder einige Leute in Ihrer Gruppe, die vielleicht selber noch Kriegserfahrungen gemacht haben, ne? Und jetzt vielleicht so ein bisschen sagen, oh, jetzt hatten wir irgendwie so lange Frieden, ne, in Europa, ne, und jetzt geht es wieder los und müssen wir uns Sorgen machen.
Ja, ich denke, für die meisten, die so teilnehmen, kam durch, es war für die meisten ein Schock eigentlich, dass sowas nochmal in Europa passieren kann nach so langer Friedenszeit. Und wir haben ja eine Teilnehmerin, mit der hoffen wir diesen Sommer ihren 104. Geburtstag zu feiern. Mhm. Und die war Ende des Ersten Weltkrieges geboren und hatte natürlich den Zweiten voll mitgemacht und alle möglichen Kriege, die weltweit so durchliefen.
Okay.
Und ja, da ist das natürlich schon ein Erlebnis oder ja, ein negatives Erlebnis, jetzt wieder so nah bei uns so einen Konflikt zu erleben.
Da kommen Sie wahrscheinlich auch ins Staunen, Frau Mack, ne? Wenn dann so eine betagte Frau solche Sachen erzählt, ne, von früher, oder?
Ja, ja, doch. Also ich habe mit ihr schon öfters einfach Strandwanderungen gemacht und mit dem sie mit dem Gehwagen und ich nebenher gerannt. Nee. Und da habe ich vieles erfahren können aus ihrem Leben und das hat mich immer bereichert, das war immer schön.
Mhm. Und schafft man es dann auch in so einem Gespräch vielleicht den Leuten die Angst und die Sorgen zu nehmen oder bleibt es dann irgendwie doch irgendwie in der Luft dann die ganze Geschichte?
Also ich denke, wir sehen eigentlich verschiedene Reaktionen. Die einen sind, die schon im Glauben, sagen wir mal, fest verwurzelt sind für sie, sind jetzt so Weltgeschehnisse nicht umwerfend in dem Sinn. Die wissen sich in Gottes Händen geborgen, die wissen, ich habe eine Zukunft in Gottes Gegenwart. Dann gibt es andere, die noch am Überlegen sind und die aber doch durch das Lesen des Wortes Gottes Kraft empfangen und auch empfinden, ja, es gibt jemanden, der mich hält. Und dann gibt es natürlich auch andere Teilnehmer.
Die Newcomer sind, sozusagen, ne, oder?
Die sind noch am Fragen ja, die, oder am Suchen oder einfach nehmen gerne teil, weil sie Gemeinschaft suchen. Und die sind oft erstaunt, dass die Bibel wirklich zu so vielen Themen etwas Wichtiges zu sagen hat.
Wenn ich Ihre Website www.casaesperanza.eu richtig interpretiert habe, ist die Bibel schon das zentrale Element, ne, an dem Sie sich bei den Gesprächen irgendwie orientieren. Ne? Muss man denn bibelfest sein, wenn man zu Ihnen kommt, oder reicht es, wenn man den Unterschied von Altem und Neuem Testament kennt?
Nee, man muss auf jeden Fall nicht bibelfest sein. Mhm. Es ist einfach vielleicht eine Offenheit oder ein Interesse an der Bibel, was die Bibel sagt und wie wir damit umgehen.
Okay, die Gesprächskreise finden ja immer dienstags, ne, ab 18 Uhr in Casa Esperanza statt. Ne? Wie läuft so ein Abend ab und ja, wie habt ihr das irgendwie organisiert?
Also wir laden zunächst generell ein, versuchen auch Leute direkt anzusprechen, die, ob sie Interesse haben und dazukommen wollen, weil wir sind ja ein offener Kreis, wir sind keine geschlossene Gruppe, sondern jeder, der interessiert ist, darf kommen und sich auch wohlfühlen, sich aufgenommen fühlen. Und der Ablauf ist eigentlich zum Teil auch ganz verschieden. Ich meine, am Anfang ein offenes Gespräch über das Thema, das ich entweder vorbereite oder das auch andere bringen. Also manche haben Ideen, wo sie auch mal drüber reden wollen und das können wir dann einbringen. Und dann gibt es so eine halbe Stunde ein offenes Gespräch, wo jeder teilnimmt. Und dann versuche ich schon, anhand der Bibel eine Parallele zu ziehen oder Wege aufzuzeigen, wo wir eben kennenlernen oder Gott kennenlernen können oder sehen, dass Gott Interesse hat an unserem Leben.
Aber
dann, am Schluss sind wir dann meistens noch so 2 Stunden oder etwas länger zusammen, gemeinsames
gemütliches Beisammensein sozusagen.
Ja, ja, wo dann alle wirklich ganz toll teilnehmen, also da richtige Teamarbeit, jeder was mitbringt und so.
Und gibt es auch Leute, die sagen, ach, das ist schön bei euch, man kann gut mit euch reden oder sowas, aber so richtig tief in die Kirche einsteigen möchte ich nicht?
Ja, das gibt es auch.
Gibt es auch, okay. Aha. Und die sind dann trotzdem willkommen, ne?
Ja,
und,
auf jeden Fall.
Okay. Wie viele Leute kommen denn so im Schnitt und welche Altersgruppe ist am stärksten vertreten? Und würden Sie sich vielleicht dann auch gerne mehr jüngere Menschen wünschen, ne? Falls der Altersschnitt eher ein bisschen höher liegt?
Ja, ich meine, durch unser Alter erreichen wir eben normalerweise Menschen mit 50 plus.
Okay, ja.
Und gut, wir haben manchmal auch von unseren Enkeln oder Kindern jemand hier, wo wir dann niedrige Altersgruppen erreichen können. Aber wie gesagt, normalerweise sind es schon etwas ältere. Und ja, wie soll man sagen,
ja, weiß ich nicht, 55 plus, sagen wir mal so, ne, oder? Ja, ne? Da ist ja dann alles drin im Prinzip, ne, oder?
Gut, wir haben jetzt eine mit 37, die da neu dazugekommen ist.
Ja, immerhin,
und da kommt der Durchschnitt dann wieder ein Stück weit runter.
Ja, wunderbar, okay.
Aber also, wie gesagt, sonst sind schon mehr die Personen, die hier eben den Winter verbringen, also deutsche Pensionäre, die hier sind und so.
Die Klientel, aber, die ja auch die deutschsprachigen Medien hier haben. Ne? Apropos 50 plus, ne? Mit denen sind Sie ja auch ein bisschen verbandelt, ne? Oder unternehmen auch einige Sachen. Ne? Das ist ein Club hier, der regelmäßig auch Aktivitäten veranstaltet. Mhm.
Ja, also einmal in der Woche treffen wir uns als Deutsche an der Küste hier. Mhm. Früher in Bandelux, jetzt beim Captain Cook oder in Bougainville.
Also okay.
Einfach, wo wir jeden Mittwochnachmittag zusammen sind und Kaffee trinken, austauschen. Mhm. Und auch, wir machen auch immer wieder Ausflüge zusammen. Und da sind wir auch regelmäßig dabei. Und
gibt es dann auch aus diesem Club dann ein paar, die dann sagen, ach, ich möchte auch mal zu euch irgendwie kommen und da mir das mal anhören, was ihr da so sprecht und so weiter?
Mhm. Ja, auch.
Okay, wunderbar. Sie veranstalten auch regelmäßig Gottesdienste, ne? Den nächsten zum Beispiel am 1. Mai wieder bei euch in Casa Esperanza. Früher war es, glaube ich, im Seniorenheim Sanires in Porto Banus, aber aufgrund von Covid ist das natürlich nicht mehr möglich. Ne? Sind die Gottesdienste auch interaktiv oder laufen die dann eher klassisch ab? Ne? Herr Mack oder Frau Max sitzt oben auf der Kanzel? Oder steht auf der Kanzel?
Gut, wir haben keine Kanzel. Bei uns sind normal Sofa und Stühle, wo wir uns zusammensetzen. Da geht es schon etwas gemütlicher zu.
Okay.
Und ja, ich würde sagen, der erste Teil ist etwas mehr klassisch. Mhm. Also Lieder, Gebet und Botschaft, also Predigt. Allerdings sind wir anschließend immer zusammen noch zum Mittagessen.
Ach, schön.
Und da kann dann der Austausch stattfinden, wie habe ich das Wort empfunden, hat es mich getroffen oder auch andere Themen, die dann manchmal dazukommen.
Mhm. Die finden aber nicht jede Woche statt, sondern glaube ich nur am 1., 3. und letzten Sonntag im Monat, ne, oder?
Genau, also 1., 3. und 5. Sonntag haben wir Gottesdienste hier.
Okay. Und immer wieder, ich kann es bestätigen, ne, gibt es auch tolle Dinner-Vorträge, ne, zuletzt mit dem wunderbaren Musikevangelisten Waldemar Grab, der schon zweimal in Marbella war und heute live zuhört. Hallo Waldemar, möchten Sie ihn auch grüßen?
Ja. Hallo.
Ja, hallo Waldemar Grab.
Ja. Und dann hattet ihr auch den christlichen Liedermacher Manfred Siebald, Dr. Walter Hilbrand zum Beispiel, der über die Matthäus-Passion von Bach gesprochen hat, Islamwissenschaftler Dr. Carsten Polans und einige andere interessante Gäste. Ne? Helfen solche Veranstaltungen auch, Casa Esperanza ein Gesicht zu geben?
Also ich denke, das gehört mit dazu, dass wir auch ganz normale Themen mit hereinbringen und natürlich auch besonders Musik. Und ich freue mich sehr, dass wir gute Kontakte haben, auch gerade besonders über den Herrn Selzer, der immer wieder da neue Möglichkeiten schafft und sehr viele Menschen auch kennt in Deutschland. Und deshalb haben wir gerade zu den guten Musikern, guten deutschen christlichen Musikern Beziehungen, Kontakt, die dann hierher kommen, Leute, die wir vorher nur über ihre CDs oder so gekannt haben und die sind dann live hier bei uns, auch ein ganz tolles Erlebnis.
Ja, ist genau, immer auch mit Essen dann und so weiter, ne? Und dann auch anschließend noch Möglichkeit zum Gespräch und so weiter. Also ich war schon ein paar Mal dabei und war wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung immer. Ne? Also ist denn für dieses Jahr auch schon wieder was geplant oder?
Also wir hatten ein paar Mal immer wieder was geplant, mussten das dann aber wegen Covid praktisch verschieben oder zum Teil sogar absagen. Mhm. Und jetzt, so wie es aussieht, können wir dann erst ab nächsten Oktober wieder einen neuen speziellen Event irgendwo in einem Restaurant mit eingeladenem Gast planen.
Okay. Waldemar, wenn du uns noch zuhörst, ne, also ich hätte nichts dagegen, wenn du nochmal kommst zum dritten Mal, ne, und für mich allein das Traumschifflied singst. Ne? Das hat mir gut gefallen. Und Sie haben mir irgendwann mal erzählt vor ein paar Wochen, oder als Sie mit Waldemar, glaube ich, da waren, in Begleitung, als er hier in der Sendung war, dass ihr auch Leute unterstützt, ne, die auf Hilfe angewiesen sind, ne, und gerade in der Corona-Pandemie vielleicht ein bisschen alleine sind und eben auch auf Unterstützung angewiesen sind. Frau Mack? Wollen Sie was sagen? Oder Herr Mack? Ja, wer möchte?
Gut, ja, ich meine, manche Leute kommen auf uns zu, wenn sie Hilfe brauchen, also gerade um zu Ärzten zu gehen und Übersetzer brauchen und so. Und, aber in der Corona-Zeit, es stimmt, da waren viele allein und besonders gerade im Altersheim. Wir hatten ja früher dort unsere Gottesdienste in einem speziellen Raum und das Altersheim ist leider bis jetzt immer noch geschlossen. Wir können dort keine Veranstaltungen machen. Mhm. Man kann auch nur sehr schwer Leute besuchen, sodass wir versuchen einfach, die immer wieder mal regelmäßig rauszunehmen, um ja, spazieren zu gehen oder zum Essen einzuladen,
okay,
weil sie schon durch diese Isolation sehr bedrückt geworden sind.
Also ich habe versucht, während der Corona-Zeit immer mal wieder so Care-Pakete zu machen, mal einen Kuchen zu backen, okay, in der Rezeption abzugeben, gerade für die deutschen Bewohner. Mhm. Um einfach ein Zeichen zu setzen, wir sind da, auch wenn wir uns nicht sehen können und nicht besuchen können.
Und kommen die dann auf euch zu oder bekommt ihr da irgendwie Informationen dann von anderen Leuten, da müsste man vielleicht mal helfen und vielleicht könnt ihr da was machen?
Das waren eigentlich Kontakte, die wir, als ich schon vorher, vor okay, der Corona-Zeit einfach im Altersheim hatten und die wir dann weiterhin betreut haben.
Okay. Direkt zu helfen, wo Not am Mann ist, das haben sie schon früher in der Nähe von Madrid gemacht, ne? Und darüber. Und wie Sie beide sich kennengelernt haben, sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Jedem Lied sein Wort, jedem Denker sein Problem, jedem Dieb seine Chance zu stehlen. Sonne fällt und Sonne steigt, alles zu seiner Zeit. Jedem Wolf seinen vollen Mond und jedem Rebell seine Rebellion. Jedem Winter sein Tag in Weiß, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins, ich glaub für dich. Jedem Clown sein Platz zum Weinen, jedem Egoisten seine Chance zu teilen, jedem Schicksalsschlag sein Silberstreif, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins. Ich glaub für dich. Weg, bin immer abgehauen. Nach dem Motto, jeden Tag sein Traum, wirklich in Nähe war nicht so meins. Alles zu seiner Zeit, kommt alles zu seiner Zeit.
Clüso, alles zu seiner Zeit. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Live zu Gast bei mir sind Hans-Jörg und Elisabeth Mack, die Leiter von Casa Esperanza Marbella. Bevor Sie nach Marbella gekommen sind, waren Sie in einem ganz anderen Umfeld, in der Gemeinde bei Madrid, wo Sie Kinder-, Jugend- und Familienberatung gemacht haben. War das eine Umstellung für Sie, dieser doch etwas starke Kontrast mit zu Marbella?
Ja, also für mich auf jeden Fall. Am Anfang fiel es mir etwas schwer, mir vorzustellen, für eine erheblich ältere Altersgruppe jetzt etwas zu machen, weil wir hatten uns richtig gut eingelebt, also Vorort Madrid. Mhm. Wir arbeiten ja mit den evangelischen Gemeinden in Spanien zusammen. Also ich bin Pastor von einer evangelischen Gemeinde. Mhm. Und da war es unsere Aufgabe eben, das Evangelium ja unter die Menschen zu bringen. Mhm. Und wir hatten dann ja Kinderlager angeboten, Kinderstunden angeboten, dann später auch für Jugendliche. Es lief so etwas mit dem Alter auch von unseren Kindern nebenher, dass wir, ja, und dann eben auch, es war viel Drogensüchtige damals.
Also auch so ein bisschen sozialer Brennpunkt, wo das Ganze war, oder?
Mhm. Also es war schon, sagen wir mal, ein Gebiet, wo sozial schwach versorgt war und so, und dass wir dort ja einfach das Licht des Evangeliums bringen sollten, dass Hoffnung da ist auf neues Leben, auf Leben mit Jesus und einfach eine Zukunftsperspektive.
Aber Sie hatten mit Spaniern zu tun, muss man dazu sagen. Ne?
Das war, also,
das war alles auf Spanisch,
ja.
Ne? Genau, ja, ja. Denn Herr Maxi leben seit 1980 schon in Spanien, ne?
Ja, genau.
Also schon, jetzt kann man ausrechnen, 42 Jahre, ne, oder?
42 Jahre,
Haben in Deutschland dann erstmal eine Schreinerausbildung gemacht, ganz klassisch, ne? Sind dann aber schnell zum Glauben gekommen. Und hinaus in die Welt. Gab es ein Schlüsselerlebnis für Sie?
Dass ich so die Richtung eingeschlagen habe.
Ja, oder also, kommen Sie aus einer christlichen Familie oder da sind Sie da schon vorgeprägt?
Ja, eigentlich schon.
Genau. Okay.
Ja. Also ich komme aus einer christlichen Familie. Wir hatten einen kleinen Schreinerbetrieb, deshalb auch die Ausbildung.
Mhm. Ja, Jesus war doch auch Schreiner, ne, oder?
Das war, als ich 17 war, habe ich das so erkannt, dass ich vor Gott, also vor einem reinen, heiligen Gott, sündig bin oder Gesetzesübertreter. Mhm. Und dann eben gesehen habe, Jesus hat den Platz für mich eingenommen als Stellvertreter, was wir ja hier an Ostern wieder gefeiert und gesehen haben. Mhm. Und dann kam eben dieses Erlebnis, dass ich sage, ja, ich möchte an ihn glauben, ich möchte ihn in mein Leben mit hineinnehmen.
Mhm. Dann kam eine Bibelschulzeit in der Schweiz, Gründung einer großen Familie. Ne? Sie sind Vater von 8 Kindern, ne? Also 7 Kinder mit ihrer damaligen Frau. Mhm. Dann haben sie beide noch ein gemeinsames Kind. Ne? Waren damals dann mit ihrer damaligen Frau dann auf dem Missionsschiff. Ne? Haben Gemeindearbeit in Caspe in der Provinz Saragossa gemacht, ne? Und später dann auch in der Nähe von Madrid. Ne?
Genau.
Eigentlich eine heile Welt, ne? Und dann plötzlich stirbt 1989 Ihre damalige Frau. Sie sind dann mit den Kindern ganz alleine. Ne? Wie haben Sie diesen Moment erlebt?
Ich meine, es war natürlich für mich und auch für die ganze Familie ein Schock, weil alles sehr plötzlich war. Es ging keine Krankheit voraus und so. Und wir mussten uns damals ja, als Familie wieder neu finden. Wir wollten aber in Spanien bleiben.
Sie waren damals, zu der Zeit waren Sie in Zaragoza oder?
Da waren wir schon
in Madrid. Okay.
Genau, ja.
Ja.
Und ich meine, das erste Jahr war natürlich sehr schwierig. Die älteste Tochter war 15, die hat sich dann sehr um die Familie gekümmert, musste auch
musste ein bisschen dann mit einspringen dann so in der Betreuung für die Geschwister.
Der Kleinste war 3 Monate alt.
Okay.
Da war natürlich das schon schwierig, ja.
Ja, und haben Sie vielleicht in dieser Zeit dann auch mal kurz an Gott gezweifelt und gefragt, warum passiert mir das jetzt?
Eigentlich nicht. Also ich hatte immer ein ganz tiefes Vertrauen, dass Gott die Dinge richtig macht, obwohl sie natürlich für mich total unverständlich waren. Aber dass ich gezweifelt habe, das könnte ich jetzt nicht sagen. Ich meine, ich war wütend auf ihn zum Teil und dass wir in der Situation waren und ich habe das ihm gesagt und auch so rausgelassen. Aber ich konnte und ich denke, das war Gnade Gottes, wirklich am Glauben an ihm festhalten, dass er auch unsere Zukunft kennt und weiterführt.
Und selber fragt man sich dann wahrscheinlich, wie geht's weiter, ne? Was haben Sie gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns oft als Familie mit den Kindern so zusammengesetzt, haben auch versucht, wieder Lieder zu singen und einfach auch zu beten und zu sagen, Herr, hier sind wir und wie geht's jetzt weiter?
Ja, und Frau Mack, dann kam irgendwann Sie ins Spiel. Ne? Sie sind ja studierte Sonderschullehrerin, waren auch schon draußen in der Welt, ne? Hatten, glaube ich, einen Einsatz in Panama. Na, was haben Sie da gemacht?
In Panama habe ich Kinder unterrichtet, weil also die erste und zweite Klasse unterrichtet und Vorschule unterrichtet.
In einer deutschen Schule oder in einer
privat.
Panamänischen?
Nein, privat. Bei einer Familie, die unter Indianern gearbeitet hat. Sie waren deutsch-schweizer Familie und da habe ich dann nach dem deutschen Lehrplan die Kinder unterrichtet.
Ah, okay. Mhm.
Und da habe ich auch das erste Mal auch mit Spanisch also was zu tun gehabt.
Und Sie haben dann Spanisch gelernt, ne, oder?
Spanisch gelernt, ja. Und okay. habe auch das erste Mal so einen Einblick in eine größere Familie bekommen. Also sie haben 4 Kinder. Mhm. Und für mich war das als jüngste von 3 Schwestern, war ich eigentlich keine kleinen Kinder gewöhnt bei mir daheim. Mhm. Und dann war das eine gute Vorbereitungszeit auch auf Spanien, auf den neuen Schritt, den ich dann gemacht habe.
Mhm, ja, und jetzt wissen wir auch immer noch nicht, wie Sie dann beide zusammengekommen sind. Sie kommen ja ursprünglich aus der Nähe oder zwischen Karlsruhe und Bruchsal, ne?
Ja, Bruchsal. Ja.
Und Sie kommen aus Göppingen, ne? Also aus dem Vilstal, ne? Genau. Kannte man sich da früher schon aus Deutschland vielleicht irgendwie aus christlichen Initiativen?
Bei uns war es so, wir werden ja von verschiedenen Gemeinden unterstützt hier. Wir haben also keine staatliche Unterstützung, sondern wir leben von den Spenden der Gemeinden, hauptsächlich freie Gemeinden in Deutschland. Und als wir in der Situation waren, dann haben eben die Gemeinden auch für uns gebetet und dann kamen auch zum Teil Vorschläge, also wir sollten wieder heiraten und bei uns in der Gemeinde, da wäre eventuell jemand.
Ach so, okay. So.
Aber ich meine, da war ich jetzt nicht so offen, für diese in dieser Richtung geführt zu werden.
Ich hatte Sie wollten sich dann schon selber die Frau selber aussuchen, oder?
Ja, das wollte ich eigentlich schon machen.
Okay.
Ich hatte dann aber einen Besuch gemacht, gerade in Bruchsal, in der Gemeinde, wo auch Elisabeth her ist. Und da hing eben ihr Bild an der Wand mit der Unterschrift, dass sie in Panama ist und dort eben die Kinder unterrichtet.
Und dann also haben Sie gefragt, die möchte ich mal gern kennenlernen, oder?
Ja, ich meine, das Bild hat mir schon in die Augen gestochen.
Und so. Okay.
Und dann habe ich etwas später ihr einen Brief geschrieben und unsere Situation geschildert, die sie allerdings über ihre Gemeinde schon gekannt hat und habe ihr dann vorgeschlagen, ich möchte sie gern kennenlernen, um sie zu heiraten.
Okay, und dann, was sagt man dann irgendwie?
Das war schon ziemlich hart im ersten Moment.
Haben Sie überhaupt mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal selber eine Familie zu gründen oder war das noch gar kein Thema?
Doch, ich war offen für beides.
Okay.
Also ich wäre gerne wieder nach Panama zurückgegangen und auch mit den unter Indianern zu arbeiten. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, eine Familie zu gründen. Und dann, als dieser Brief kam von ihm, da war ich erst mal ein bisschen schockiert.
Also wie gesagt, Sie waren damals noch in Panama,
ja,
ne?
Genau,
noch im Einsatz. Ne?
Und,
genau.
Und er hat mir nach Panama geschrieben. Und dann,
hat er auch ein Bild dazu geschickt, oder?
Ja, er hat ein Familienbild dazu gelegt.
Okay.
Ja. Und hat dann über jedes Kind geschrieben, was derjenige gerade macht. Und, und ob ich mir das vorstellen könnte. Also ich war schon offen dafür, aber ich habe mir es auch zur gleichen Zeit nicht vorstellen können.
Und dann schreibt man erstmal zu, wahrscheinlich, ja, wir sollten uns erstmal irgendwie mal treffen oder sowas, ne? Oder vielleicht, wann bist du mal in Deutschland?
Ja,
oder?
Also ich habe dann erstmal abgeschrieben, dreimal abgeschrieben und er hat dreimal mich angefragt und dann haben wir uns in Deutschland getroffen. Und dann haben wir uns dann wirklich Zeit genommen und dann...
Okay, erstmal langsames Kennenlernen und so weiter,
ja,
oder?
Okay. Mhm. Also nach einem Monat hatten wir uns dann befreundet, nach dem zweiten Monat hatten wir uns dann verlobt und nach dem dritten Monat haben wir uns geheiratet.
Ach gut, dann geht es doch relativ schnell, ne? Okay,
ja, ja. Weil ich denke, ja, unter diese Bedingungen mit...
Und hat er dann seine Kinder auch schon vorgestellt oder kam das dann erst nach und nach, dass er dann die Reihe nach dann präsentiert hat?
Nein, ich hatte die dumme Idee, wir gehen Minigolf spielen.
Ach so, okay.
Und das war natürlich eine Konfliktsituation, sodass sie die Streitereien der Kinder im Minigolf richtig kennenlernen konnte.
Okay.
Also entweder annehmen oder total ablehnen, also es gab da keinen Mittelweg mehr.
Okay, und Frau Max, Sie haben dann Ihre Sachen gepackt, ne, und gesagt, okay, gut, Sie waren ja dann schon verheiratet, ne, und Hans-Jörg, ich komme zu dir nach Spanien.
Ja,
genau. Okay, ohne vorher schon mal in Spanien gewesen zu sein, oder?
Also während unserer Verlobungszeit war ich dann ein paar Wochen hier, um das auch mal anzuschauen, und dann bin ich hierher gekommen.
Hat Ihnen zugesagt und haben gesagt, okay, könnte ich mir vorstellen, okay.
Meine, für mich ist, wenn ich einmal Friede über eine Entscheidung habe, dann gehe ich vorwärts.
Einfach. Okay. Und wie war das dann plötzlich für Sie, Mutter von so vielen Kindern zu sein?
Ich denke, beide Seiten mussten wir uns dran gewöhnen. Ich musste mich darauf einstellen, für viele zu kochen und die ganze Arbeit zu machen. Und gleichzeitig auch noch Gemeindearbeit, war ich ja auch gleich von Anfang
an involviert.
Okay. Und die Kinder mussten sich auch an mich gewöhnen. Und ich denke,
so. Aber sind Sie gleich akzeptiert worden, so als neue Mama?
Also ich bin nie abgelehnt worden und da bin ich sehr dankbar drum. Wir hatten schon eine Zeit gebraucht, um uns wirklich so aneinander zu gewöhnen. Aber Ablehnung habe ich nie erfahren, das war ich sehr.
Und Sie haben dann beide auch nochmal ein gemeinsames Kind bekommen, ne? Genau. Ja. Ja, und sind jetzt Eltern von 8 Kindern im Prinzip, ne? Die alle noch in Spanien sind oder hat es die auch überall in die Welt verstreut?
Alle sind in Spanien und alle sind auch irgendwo in der Gemeindearbeit mit tätig.
Also und alle immer noch irgendwo in der Gegend um Madrid und Zaragoza?
Ja, Madrid
oder?
Und auch im Norden.
Okay. Und hier runter nach Andalusien will im Moment keiner kommen, oder?
Nur Urlaub.
Okay. Und die Kinder sind wahrscheinlich dann auch sehr spanisch geprägt, ne? Oder haben Sie zu Hause dann immer trotzdem Deutsch mit denen gesprochen?
Also wir haben daheim immer Deutsch geredet, aber nach und nach kamen dann die Schwiegerkinder, die nur Spanisch gesprochen haben.
Ach so, okay.
Hat sich das verloren. Und dann hat sich das jetzt mehr aufs Spanische verlegt. Und unsere Enkelkinder reden wir fast nur Spanisch.
Aha, okay. Falls Ihre Kinder und Enkelkinder demnächst mal zu Besuch kommen, da habe ich für Sie ein paar Veranstaltungstipps, ne, wo Sie vielleicht dann zusammen hingehen können. Ne? Und zwar beginnt am Sonntag, 24. April im Teatro Ciudad de Marbella die 13. Ausgabe des Tanzfestivals Marbella Todo Danza Saracano. Bringt zur Eröffnung um 20 Uhr mit ihrer Gruppe das Programm Vengo auf die Bühne und schon am Mittwoch, 27. April, geht es weiter. El Bosque heißt die zeitgenössische Darbietung von Marcat Danza, die ebenfalls um 20 Uhr beginnt. Karten zum Preis von 18 bzw. 12 Euro unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902 646 289 oder an der Theaterkasse. Musikalisch wird es am Samstag, 23. April ab 17 Uhr auf dem Boulevard in San Pedro Alcantara, die Kinder- und Jugendrockbands Ditz, Venti 9, 6, 70, Los Crackets und Rock Factory bringen bei der Big Band Rockgala Klassiker zum Besten. Und zu guter Letzt gibt es den Solidaritätslauf für die Vereinigung Avoy, die unter anderem krebskranke Kinder in Krankenhäusern hilft. Dieser beginnt um 11.30 Uhr an der Plaza de la Fontanilla. Und davor gibt es ab 10 Uhr am Paseo Marítimo ein Kinderrennen. Teilnahmegebühr 8 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder. Alles für den guten Zweck. Hans-Jörg und Elisabeth Mack, ist da auch was für Sie dabei bei diesen Angeboten?
Ich meine, die hören sich natürlich alle toll interessant an. Wir haben allerdings, muss ich schon sagen, unsere Woche immer ziemlich voll. Also natürlich Sommer, das ist eine ganz andere Situation. Und wenn wir Besuch von den Kindern haben, denke ich, da wird es schon den einen oder anderen was interessieren.
Okay, ja, weil ihr müsst ja auch immer eure eigenen Sachen organisieren wahrscheinlich, ne? Und natürlich kann man auch bei Casa Esperanza vorbeischauen, ne? Wann gibt es die nächsten Aktivitäten und wie kann man mit Ihnen Kontakt aufnehmen?
Am nächsten Dienstag haben wir wieder Gesprächskreis.
Und 18 Uhr, glaube ich, ne?
18 Uhr, jetzt im Sommer machen wir 18 Uhr. Und man kann uns gerne vorher anrufen, um nach dem Wegbeschreibung
zu fragen. Dann schicken Sie wahrscheinlich den Standort dann durch per WhatsApp oder sowas.
Ja, ja.
Ne? Oder,
oder einfach über Zoom teilnehmen, wenn jemand erstmal so mal reinschnuppern will. Und dann schicken wir auch den Zugang.
Vielleicht sagen wir eine Telefonnummer oder die Website nochmal, wer da jetzt Interesse dran hat, mal nachzufragen.
Also Telefon kann man im Handy anrufen, ist das 675-322-154.
Und die Website, ne? Vielleicht nochmal? Oder ich hab's, sonst sag ich sie.
www.casaesperanza.eu.
Genau, also und Sie antworten dann und sagen, wie man da zu euch finden kann. Genau. Ja. Sie sind jetzt seit fast 6 Jahren in Marbella, ne? Gefällt es Ihnen? Möchten Sie noch eine Weile bleiben? Und wo haben Sie Ihren Alterssitz geplant? Wollen Sie dann gleich hier bleiben, ne? Wenn irgendwann mal der Ruhestand kommt, wenn er überhaupt kommt?
Ja, also wir müssen schon sagen, es gefällt uns sehr gut hier. Auch es haben sich sehr schöne Freundschaften entwickelt, also wirklich tiefe Beziehungen zu den Menschen, ja, die wir jetzt hier kennengelernt haben. Und es wäre für uns natürlich schon schön, wenn diese Beziehung noch über längere Zeit aufrechterhalten werden kann. Alterssitz hier oder Madrid, also wir werden nicht nach Deutschland zurückgehen.
Das haben kommt wir gar nicht vor. In Frage, okay.
Entweder mit der Familie mehr Richtung Madrid, aber eigentlich haben wir vor, solange es physisch, körperlich noch geht, hier in Marbella zu bleiben. Mhm. Und dann, wenn wir dann pflegebedürftig sind, dann suchen wir die Enkel und Urenkel auf.
Gut, ja, dann gibt es ja wirklich genug Möglichkeiten, dann gepflegt zu werden, ne, oder? Bei so einer großen Familie, oder? Ja. Genau, ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, ne, dass wir mehr über Sie und über Casa Esperanza erfahren durften und sage Tschüss und bis bald. Hans-Jörg ja, und Elisabeth Mack.
Dank, ja, für diese Zeit.
Mhm. Zum guten Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Morgen sollte man nochmal den Regenschirm einpacken, wenn man vor die Türe geht. Es gibt zum Teil heftige Regenschauer und kräftige Sturmböen und die Maximaltemperaturen liegen gerade mal bei 16 Grad. Auch am Samstag können noch ein paar Tropfen fallen. Es bleibt äußerst windig, doch lässt sich später am Tage auch wieder die Sonne blicken, die uns dann ab Sonntag wieder permanent erfreut. Die Temperaturen steigen von 19 Grad am Sonntag bis auf 20 Grad und mehr zur Wochenmitte. Das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt's wie immer auf der Facebook-Seite das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss. Bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster. Hace el esfuerzo.